Ja, für die, die nachgekommen sind, herzlich willkommen. Ich wünsche euch allen ein gesegnetes neues Jahr, Gottes Kraft und Führung. Bevor ich zu meinem Thema heute Abend komme, noch ein Hinweis. Am Eingang gibt es diese Flyer. Und zwar haben wir, wie jedes Jahr in Darmstadt im Januar, also weltweit gibt es ja die Allianz Gebetswoche. In Darmstadt haben wir immer unsere Extrazeiten, die ist also nicht wie in der weltweiten evangelischen Allianz. So, bei uns wird sie sein vom 20. bis 27. Januar 2013. Den Flyer könnt ihr mitnehmen oder auch auf der Internetseite Evangelische Allianz Darmstadt reinschauen und wenn ihr Infos wollt. Aber in dem Flyer ist eigentlich ziemlich alles auch enthalten. Einladen will ich besonders auch für den 19. Januar. Der 19. Januar wird eine besondere, um 14.30 Uhr eine besondere Veranstaltung auf dem Luisenplatz sein, und zwar ein Flashmob, eine Flashmob-Kundgebung. Und zwar, ich schicke euch auch eine Rundmail, noch, da sind die Daten drin. Also es sollte zu diesem Flashmob, sollte jeder dann, ich glaube, Kabelbinder mitbringen und Kleber, um deinen Mund zu verkleben und dergleichen. Das ist eine Aktion der Evangelischen Jugendallianz Darmstadt und ist der Auftakt für die Allianz Gebetswoche. Der Allianz Gebetsauftaktgottesdienst wird bei den Marienschwestern sein in Kanaan. Es werden zwei Gottesdienste stattfinden an diesem Sonntag, den 20. Januar, einmal um 9 Uhr und einmal um 11.30 Uhr. Wie schon in den Ankündigungen gesagt wurde, werden dafür noch Helfer gesucht. Bitte tragt euch in die Liste ein. Ansonsten ist hier der Flyer. Ich weiß, wir haben während dieser Zeit auch immer unser 21-Tage-Gebet bei uns im Missionswerk und in den Gemeinden. Das haben wir deshalb so gemacht, weil der Großteil unserer Mitglieder immer sagte, wir würden lieber hier beten. Und so sind wir geblieben. Es ist natürlich auch jedem freigestellt, in den Allianz-Gebetsgottesdiensten teilzunehmen. Aber sage ich mal, unseren Leuten ist das immer ein bisschen zu kurz. Also man ist um halb neun, halb acht geht man hin und um neun ist es dann schon fertig alles. Bei uns, dann legen wir ja eigentlich immer erst richtig los. Also so, auf jeden Fall entscheide du. Auf jeden Fall könnt ihr die Flyer mitnehmen. Und da sind die Infos drin. Und ja. Ja, wir haben die Jahreslosung dieses Jahr. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, Hebräer 13, Vers 14. Wir haben diese Jahreslosung auch zu unserer Jahreslosung gemacht. Ich sagte bereits, es ist ja die Jahreslosung der Christen insgesamt. Und sie passt ja sehr gut in unsere ganzen Thematik auch der letzten Zeit mit hinein. Für uns ist dieses, wir haben hier keine bleibende Stätte, buchstäblich eine doppelte Bedeutung. Denn wir müssen hier zum Ende März ausziehen. Wir haben die Kündigung bekommen. So kann man sagen, wir haben keine bleibende Stätte, sowohl jetzt erstmal hier die Gemeinde und zum anderen auch für die, wenn wir die Ewigkeit betrachten. Also kurz vor Weihnachten bekamen wir die Kündigung und ich habe gesagt, ich sage euch das erst im neuen Jahr, damit ihr in Ruhe Weihnachten feiert und die Gans und die Ente euch nicht über die Leber läuft. Und Silvester, dass ihr in Ruhe Silvester feiern könnt. Aber jetzt ist es soweit. Aber es ist auch kein Problem. Als wir hier vor 10 Jahren einzogen, im März sind es nämlich 10 Jahre, dass wir hier drin sind. Bevor wir einzogen, wir haben ja gesucht und gesucht und haben auch da gemerkt, Gott kommt nie zu spät in den Sachen. Wir sind ja in seiner Hand, in seiner Führung. Und wir mussten ja dort in der Bleistraße schon immer raus und der Bau hat sich dort verzögert. Und somit konnten wir immer einen Monat dranhängen und noch einen Monat dranhängen und noch einen Monat dranhängen. Und dann in buchstäblich letzter Minute, da sind wir schon manches abgeklappert. Wir sind an manche Gebäude gegangen, haben dort gebetet und geschaut, ist das unser Gebäude? Und ich war damals mit einigen Pastoren zusammen und wir haben so regelmäßige Treffen immer gehabt und wir waren dort zusammen und wir hatten dort auch einen Gast von den Philippinen, den ich gar nicht kannte, der wohl auch das erste Mal in unserer Runde war. Und während wir so beteten, sagte er damals, also ihr werdet umziehen in ein neues Gebäude. Also er kannte ja unsere Situation gar nicht. Und das Gebäude wird ein Eckgebäude sein, es wird in der zweiten Etage sein und es wird sehr viel Glas haben und das wird euer Gebäude sein. Ja, ich bin natürlich gleich erst gedacht, Casinostraße Firma Schenk, weil diese großen Glasscheiben, die haben mir dann gleich richtig gut gefallen. Aber das war's dann nicht. Ein zweiter Bruder, ein Pastor, hatte noch ein Bild und sagte, das Gebäude, das ihr haben werdet, das Gebäude hat, vor dem Gebäude ist ein großer Parkplatz, der tagsüber von der Firma genutzt wird und dann zu euren Veranstaltungen von euch genutzt wird. Jetzt mussten wir also nur noch gucken, wo ist das? Und dann fuhr ich hier die Straße durch und habe gesehen, hier ist was zu vermieten. Und dann habe ich die Firma Röhm angerufen und dann haben sie gesagt, ja, sie haben Glück. Wären es drei Monate früher zu uns gekommen, hätten wir es ihnen nicht vermietet. Denn damals war die Geschäftspolitik von Röhm, an Kirchen vermieten wir nicht. Und inzwischen hatten sie ihre Meinung, ihre Politik geändert. Und so kamen wir gerade, als sie entschieden haben, wir kriegen die Räume. Ich habe gedacht, so wie Gott da bis zur letzten Minute immer geschaut hat. Und bei diesem Treffen, das wir damals hatten und beteten, da war dann ein Pastor, der sagte, aber ihr werdet in diesem Gebäude nicht bleiben. Es wird vorübergehend sein und dann werdet ihr in ein neues Gebäude umziehen. Was sagt dir das? Gott weiß Bescheid. Ja, er weiß Bescheid. Er hat damals schon gesagt, also wenn sie euch mal kündigen, sage ich jetzt, kriegt kein Schrecken, ihr kriegt was anderes, ne? Ihr kriegt was Neues. Und darauf schauen wir. Ich habe meine Vorstellungen ja auch, wie das aussehen sollte. Wir sind eigentlich schon seit einem halben Jahr dabei. Vor der Kündigung habe ich schon mehrere Objekte angeschaut und gesucht und geschaut, weil wir haben gesagt, wir wollen hier ausziehen. Also irgendwie war immer so, wir wollen hier ausziehen, wir wollen hier raus. Und bisher war das Passende nicht dabei. Ich habe mir Sachen angeschaut. Aber jetzt sehen wir auch, da ist so eine innerliche Vorbereitung gewesen, allein schon aufgrund des Suchens, so dass die Kündigung gar nicht überraschend war. Und es ist halt sehr kurzfristig. Ich muss halt einfach sehen, ob wir vielleicht bis Mitte des Jahres eine Verlängerung kriegen. Aber das schauen wir mal. Gott ist ja derjenige, der alles in seiner Hand hat. Amen. Das Tollste ist ja nur der Umzug. Das ist im März. Marita und ich werden einen Urlaub buchen und verschwinden und dann kümmert ihr euch bitte darum. Ne? Das ist doch, habt so den inneren Eindruck, nichts wie weg. Ne? Also, ist ein guter Eindruck irgendwie. Naja, okay, schauen wir mal. Nichts wie weg. Ja, der Michael hat gesagt, er hätte schon von Ende Februar bis Anfang Mai gebucht. Also, das geht auch nicht. Also, wir gucken, wer übrig bleibt. Nein, das ist natürlich nur Spaß. So, wir werden das gemeinsam anpacken. Und ich bin ganz gespannt, wo die Reise hingeht. Auf jeden Fall wird es der Ort sein, den Gott für uns vorgesehen hat, weil wir ihn auch erkennen werden. Ja, so, Jahreslosung passt sehr gut. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir, obwohl ich mich jetzt gar nicht dadurch verführen lassen will, auf das Irdische zu gehen und zu schauen, sondern tatsächlich auf das Himmlische. Ich habe ja so ein bisschen meine Bibel auch gewälzt und meine Online-Bibel, Internet, also meine Computerbibel gewälzt und Parallelstellen gesucht. Und es spricht so viel von unserer himmlischen Heimat, von der ewigen Stadt Gottes. Ich habe so gedacht, irgendwie ist das ja fast ein bisschen untergegangen, in der Christenheit. Wir sind total irdisch gesinnt. Und ich denke ja gerade auch, vielleicht ist das in den letzten 10, 15 Jahren, 20 Jahren auch stark gekommen, weil der Glaube und auch das Wohlsein Gottes oder dass Gott uns Wohlstand, ein Stand des Wohlstandes, ich spreche jetzt nicht unbedingt von Geld, geben wollte, das durch die Glaubensbewegung ja auch ganz stark propagiert wurde. Denn bevor die Glaubensbewegung da war, gab es ja eigentlich mehr diese Mentalität im Christentum, wir sind arme Würmer und Herr, lass mich nur Fußmatte sein. Und wenn dann jemand nur an die Fußmatte antippte, da war das Trara groß. So, das ist irgendwie, wir haben bekannt, was unsere Rechte sind, auf der Erde sind, und das stimmt auch alles. Das ist überhaupt nicht. Aber ich habe dabei festgestellt, bei unseren vielen Glaubensproklamationen, wir haben das vergessen, was vor ein paar Jahrzehnten in der Christenheit ja Verkündigungsgut war, Glaubensgut war. Du hast fast ständig, so wie du jetzt in Gottesdiensten immer wieder sehr stark über Glauben oder über Salbung Dinge hörst, wurde ständig auch über die himmlische Heimat gesprochen. Natürlich in der Nachkriegszeit dann sowieso, weil man ja diesem ganzen Trümmerelend auch sicherlich irgendwie entfliehen wollte und sich den Trost auch im himmlischen Jerusalem gesucht hat. Aber das scheint mir so in unserer Generation irgendwie ein bisschen verloren gegangen zu sein. Mir fallen dann spontan, wenn ich mich mit dieser Thematik befasse, auch Themen ein oder Lieder ein, die wir früher aus den Gesangbüchern gesungen haben. Zum Beispiel, es erstrahlt uns von ferne ein Land, unser Glaubensaug kann es schon sehen. Und während ich so sprach, auch die letzten Wochen über diese himmlischen Dinge und das himmlische Heimat, da sind durchaus Fragen an mich auch herangekommen von Zuhörern, die gesagt haben, ja, wofür, warum soll das denn alles? Wir leben doch hier. Ja? So, wir haben, also ich denke mal jetzt so eine ganz irdische Lastigkeit in den letzten Jahrzehnten entwickelt. Und erinnert mich, dass Jesus sagt, wenn ich wiederkomme, werde ich dann wohl Glauben finden auf der Erde, werde ich solche finden, die mein Erscheinen lieb haben, die darauf warten, die ersehnen, dass ich komme, werde ich solche finden. Und ich glaube, dass der Heilige Geist das schärfen wird, auch in diesem Jahr, ganz besonders auch durch diese Jahreslosung, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern die zukünftige suchen wir. Die zukünftige suchen, das Wort suchen heißt eigentlich, nach ihr halten wir Ausschau, die erwarten wir, wir ersehnen sie. Wir ersehnen die zukünftige Stadt. Und dann ist für mich die Frage, haben wir Sehnsucht nach dieser zukünftigen Stadt? Und ich weiß, das sind natürlich die ganzen Dinge, die kommen, ich will erst heiraten, ich will erst mal Haus bauen, ich will erst reich werden und was weiß ich alles. Ich würde sagen, ich will noch viele Gemeinden bauen, damit noch viele Menschen gerettet werden. Doch ist das nicht das, was wir eigentlich anschauen, sondern wir sollen orientiert, ausgerichtet sein, erwartungsmäßig ausgerichtet sein auf unsere himmlische Heimat. Denn das hier ist vorübergehend und es wird auch nicht bleiben, was auf dieser Erde ist. Diese Erde, diese ganze Erde wird vergehen. Und ich spreche immer, wenn ich solche Dinge anspreche, nicht von einer Weltflucht. Ich bin lebensmüde, ich bin lebenssatt. Packen wir, hauen wir ab. Das meine ich ganz bestimmt nicht. Aber wenn ich in die Bibel schaue, dann stelle ich fest, dass von 1. Mose bis Offenbarung die himmlische Heimat, die ewige Stadt Gottes, Thema ist und auch Erwartungsgut der Gläubigen war. Wenn wir diese Jahreslosung im Kontext von Hebräer 13 anschauen, da steht etwas davor, zwei, drei Verse davor steht geschrieben, ich glaube Vers 12 oder 11, 12, glaube ich, ist es. Da steht dann auch geschrieben, es ist ein köstlich Ding oder es ist eine Kostbarkeit, dass das Herz gefestigt wird, welches geschieht durch Gnade. Und dann steht, die Festigkeit des Herzens geschieht nicht durch Essen und Trinken, durch Speisen oder auf das Diesseits orientiert sein. Auf das Diesseits orientiert sein, wenn wir so leben, wird unser Herz nicht fest. Weil dann schaut es auf das Irdische und dann ist es immer irgendwie am Schwanken, in Wankelmütigkeit und dergleichen. Und dann sagt, bevor dieser Vers kommt mit der Jahreslosung, da heißt es, dass Jesus oder früher die Opfertiere geschlachtet wurde, das Blut ins Allerheiligste gebracht wurde. Und dass und dann die Opfertiere außerhalb des Lagers verbrannt wurden. Und dann heißt es, so auch Jesus. Er kam in diese Welt und Jesus wurde geschlachtet, hingerichtet außerhalb des Lagers. Wir wissen, er wurde außerhalb der Stadtmauern Jerusalems hingerichtet. Aber wie das Blut der Opfertiere ins Allerheiligste gebracht wurde, so sagt der Hebräerbrief, so wurde auch sein Blut in das Allerheiligste gebracht. Er selber brachte es dorthin, so zeigt es uns die Schrift. Und darüber hatten wir Anfang letzten Jahres oder im Jahr davor gesprochen. So, er selber brachte es dorthin und das ist jetzt als ständige Sühnepräsenz dort. Also wenn wir Lieder singen wie und darüber auch alte Hymnen aus den Gesangbüchern, dass Jesus dort ist und er vertritt uns dort im Gebet, dann stimmt das nicht. Dann ist das das Wunschdenken frommer Gehirne. Aber das ist im Leben nicht so, weil die Schrift zeigt, wodurch er uns vertritt, nämlich durch das Blut, das im Allerheiligsten ist. Und jetzt wartet er, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Also gibt's ja letztes Jahr, glaube ich, eine Predigt von mir, der Tag, an dem Jesus aufhörte zu beten. Jesus betet nicht mehr, er hat es nicht nötig zu beten. Hört euch die Predigt an, da habe ich das genau erklärt. So, aber er ist unsere Tür zum Vater. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wenn wir zum Vater kommen, Jesus aufnehmen in unser Leben, dann gehen wir durch ihn. Er nennt sich die Tür, Gott nennt ihn die Tür. Dadurch, dass wir ihn aufnehmen, gehen wir durch zu Gott, dem Vater, in Gottes Reich. So ist er die Präsenz, diese präsente Tür, durch die wir ein- und ausgehen können, dort in der jenseitigen Welt. So, und dann sagt er, der Hebräerbriefschreiber, kurz vor dieser Jahreslosung, so also, jetzt lasst auch uns das Gleiche tun, so sollen auch wir rausgehen vor das Lager und die Schmach des Christus tragen, sagt er. So, er sagt dort, ich sage es in einfachen Worten, er sagt, verlass dein gemütliches Leben, verlass deinen geschützten Rahmen, verlass das, was dir so viel wert erscheint. Und Paulus sagt, es gibt Dinge, die so viel wert erscheinen können, Bildung, unsere Erkenntnis sogar aus dem Wort Gottes. Er hatte die beste theologische Ausbildung. Und er sagt, nach dem Gesetz, sagt er, war ich untadelig. Aber dann sagt er, das achte ich alles für Dreck. Jetzt will ich nur noch Christus gewinnen. Ich achte alles für Kot. Alles für Kot. Ich will nur noch Christus gewinnen. So, und das ist so. Und das ist, was Paulus sagt, auch im Hebräerbrief. Also ich denke, dass er ihn geschrieben hat. Theologen sind darüber am Diskutieren. Ich habe die Diskussion für mich beendet. Paulus war es für mich. Und so, die Quellen zeigen auch ziemlich deutlich, dass er es wohl ist. So, und er sagt, lass uns die Schmach des Christi tragen. Lasst uns selber auch unser Leben hinlegen. Lasst uns unser Leben, unser Eigenleben aufgeben, wie Christus sein Eigenleben aufgab. Warum? Dann kommt er, warum? Dann sagt er, deshalb. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige erwarten wir. Deshalb lasst uns nicht festmachen im Irdischen. Lasst uns nicht unsere Erwartung ins Irdische hineinbringen, sondern lasst uns unser Leben wie Jesus aufgeben, drangeben, aufgeben, auch für die Rettung dieser Welt, in dem Wissen, egal was wir hier bauen, das geht vorüber, das bleibt nicht ewig. Und wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ich will ein paar Abschnitte der Bibel heute herausnehmen. Und es gibt sehr viel mehr. Studiere es, begib dich da rein. Aber Abraham und andere Gläubige seiner Zeit sehnten sich nach dieser Stadt, warteten auf diese Stadt, dass sie offenbar würde. Wir lesen in Hebräer Kapitel 11, die Verse 9 bis 16. Also erstmal davor in Hebräer, vor dem Vers 9, Hebräer 11 ist ja dieses ganze Kapitel der Glaubenshelden. Ja? Und für uns sind ja Glaubenshelden solche, die, sage ich mal, dem Löwen das Maul zu machen, dem Bär das Knick brechen, eine Riesenerweckung auslösen, Leute, die hergehen mit meinem Gott, springe ich über die Mauer. Aber wenn du Hebräer 11 anschaust, dann stellst du fest, dass es all diese Typen dort gibt, und sie werden Glaubenshelden genannt, aber da werden auch andere Glaubenshelden genannt. Da wird genannt solche, die mit Feuer verbrannt wurden wegen ihres Glaubens. Gott sagt, waren Helden. Oder da gab es einen anderen Glaubenshelden, der sagte, sie wurden in Baumstämme, in hohle Baumstämme gelegt und durchgesägt. Sie waren Glaubenshelden. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Sie starben lieber, bevor sie den Christus verleugneten. Ich habe Stellen wie aus Mose, über Mose und so nicht raus, dass Mose die Schmach des Christus für größeren Reichtum achtete als die Schätze Ägyptens. Also Mose sagte, meine Belohnung im Jenseits, in Gottes ewiger Welt, die wird größer sein, als mir jeder Pharao der Welt je anbieten könnte. Egal, was ein Pharao oder was ein Königreich mir anbieten könnte. Und er war ja ausgebildet zum Pharao, der Mose. Und das Neue Testament sagt im Gegensatz zu Mose selber, der sagt, ich kann nicht reden und deshalb kann ich auch nicht gehen. Wir kennen ja seine 5, 6 Punkte, wo er sich krampfhaft wehrt, bloß nicht zurück nach Ägypten zu gehen. Und er sagt, und dann gibt Gott ihm den Aaron. Und dann sagt Mose schließlich, nein, also ich will eigentlich nicht gehen, sende wen du willst. Und dann wurde Gott ärgerlich darüber. So. Und dieser Mose, das Neue Testament sagt, er war ein Mann von gewaltiger Rede. Also was er da vorbrachte vor Gott, ich kann nicht reden, das ging nicht. Mose war ausgebildet, als Pharao zu Millionen zu sprechen. Dazu war er trainiert. Er war in Redekunst trainiert. Also dass Mose nicht reden konnte. Das Neue Testament sagt, das ist gar nicht wahr. Er war mächtig in Worten und auch mächtig in Taten. Das war ein Mann, der die Dinge in die Hand nehmen konnte und durchzog. Dazu wurde er trainiert. Er war trainiert, einen ganzen Staat zu führen. So, also auch er, ein Glaubensheld, der sagt, ich verzichte auf dieses ganze Irdische. Ich verzichte auch auf Throne. Ich verzichte darauf, weil er hatte einen Einblick in die himmlische Welt. Er sah, wenn er einmal bei Christus ankommt, welche Belohnung er bekommen wird. Und das zog er vor. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, was schauen wir so an, was gucken wir an? Wenn wir die Problematiken des irdischen Lebens betrachten, dann werden sie Überhand nehmen und werden groß und mächtig werden. Wenn wir unsere Eheprobleme anschauen, werden sie noch größer werden. Statt in Liebe aufeinander zuzugehen, einander zu vergeben und den anderen höher zu achten als sich selbst. Und wie ich will, dass mein Nächster, mein Ehemann, eure Frau mir tut, so tue ich ihm auch. Statt dass wir das leben, ist dann oft eine Zerfleischung da. Das ist nicht, was der Herr will. Hebräer 11 habt ihr gefunden, ja? Ab Vers 9. Dann kommt er schließlich auch bei diesen ganzen Glaubenshelden zu Abraham. Durch Glauben siedelte er, also Abraham, sich im Land der Verheißung an wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Und jetzt kommt Vers 10. Denn er erwartete, das bedeutet, er hielt Ausschau, er wartete, er ersehnte die Stadt, die ein Grundlagen hat, die ein festes Fundament hat. Da steht im Grunde eine Stadt mit festem Fundament, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Er suchte eine Stadt mit festem Fundament, die feste Grundlagen hat, deren Baumeister Gott und Schöpfer ist. Diese alle, also deshalb geht es zu den Glaubenshelden, sind alle im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, was? Die ewige Stadt, in die Stadt Gottes zu kommen. Aber sie sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde hier sind ohne Bürgerrecht. Interessant, diese ganzen Glaubenshelden, egal wie ihr Leben auch endete, ob sie hingerichtet wurden oder eines natürlichen Todes starben, es heißt, sie starben lieber, sie sind lieber gestorben, haben die Verheißung, in diese Stadt zu kommen, nicht erlebt. Man hat ja immer gedacht, bald ist es vielleicht soweit. Aber sie sahen diese Stadt. Sie lebten auf dieser Erde und sahen diese Stadt. Für mich ist die Frage, was sehen wir? Und meine Verkündigung zielt darauf ab, und die Verkündigung vom Herrn zielt darauf ab, dass du wieder einen Blick kriegst für die ewige Stadt, dass du im Geist sie sehen kannst und dass du erwartungsvoll durch diese Welt gehst. Einmal werde ich diese Stadt sehen, ich werde dorthin kommen und ich will in dieser Stadt leben. Sondern sie sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Ohne Bürgerrecht heißt Fremdling, es heißt Menschen, die vorübergehend in einem fremden Land leben. Du und ich, auch wenn du ein Haus gekauft hast hier in diesem Land, du lebst in einem fremden Land. Unser Land ist das ewige Reich Gottes. Hier sind wir Fremde. Fremde, sagt er, wir sind Fremdlinge, nicht Bürger. Ja, wir sagen, ja, ich bin Bürger, ich habe einen Pass, Ja, aber es ist nur für die irdische Zeit. Spätestens dann, wenn du stirbst, ist dein Pass das Papier nicht wert, das Plastik nicht wert. Es ist nichts mehr wert. Aber die ewigen Dinge, die haben Bestand und die haben Wert. Ohne Bürgerrecht waren sie auf der Erde. Auch wir sind solche. Denn die solches sagen, er spricht jetzt von diesen Glaubenshelden, die solches sagen, wir haben hier kein Bürgerrecht, hier ist nicht unsere ewige Heimat, wir sehen die Stadt von fern und wir begrüßen es, wenn wir endlich dort sein werden. Denn die solches, also diese Glaubenshelden, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, also Abraham, wenn er an Ur in Chaldea gedacht hätte, so hätten sie Zeit, also zu Lebzeiten, Zeit gehabt, zurückzukehren. Aber sie sagt nicht, so ein Vaterland, ihr irdisches Vaterland haben die Glaubenshelden verlassen. Und sie sagten, wir suchen ein anderes Vaterland. Wir haben ein himmlisches, ein ewiges, ein irdisches, ein ewiges, ein himmlisches Vaterland. Das irdische ist nicht unser Vaterland. Sie hätten ja sonst, wenn sie das meinten, sagt der Hebräerbriefschreiber, hätten sie ja zurückkehren können, solange sie noch lebten. Nun heißt es, Vers 16, jetzt aber trachten sie nach einem besseren Heimatland. Sie trachten nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen. Ihr seht, es ist konkret. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen. Und jetzt kommt Gott nochmal ins Spiel. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Gott hat ihnen eine Stadt bereitet. Er spricht vom himmlischen, nicht vom irdischen, nicht da, wo wir jetzt leben. Er spricht von der Stadt. Und diese Stadt, wenn wir schauen, die Glaubensmenschen der Bibel, sie sahen sie. Sie wussten, das wird einmal in Erscheinung treten. Da werden wir einmal wohnen. Das wird unsere Heimat sein. Das wird unser Vaterland sein. Galater 4 wird nochmal gesagt von in Bezug auf Abraham, Galater 4, die Verse 22 bis 26. Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die Verheißung. Dies hat einen bildlichen Sinn, Vers 24, Galater 4. Denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. Denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Das Jerusalem droben aber ist frei. Und das ist unsere Mutter. Das Jerusalem droben, das ist frei. Das ist unsere Mutter. Als ich mich so vorbereite und es las, habe ich so auch an die vielen Israel-Fans gedacht. Und ich bin ja gar nicht dagegen, ich sage ja nichts dagegen. Aber manches Mal bin ich ein bisschen in Sorge. Man ist total fixiert auf das irdische Jerusalem. Aber Paulus sagt, das ist ein Ort, der in Sklaverei führt. Das heißt nicht, jetzt sollen wir nicht mehr israelfreundlich sein. Nein, auf gar keinen Fall. Wir sind Freunde Israels. Werden wir auch sein. Aber er sagt, die hier auf natürliche Weise geboren werden, sind alle in Sklaverei in das irdische Jerusalem hineingeboren. Wir wissen, Ismael, aus der Linie stammen ja die ganzen arabischen Völker. Aber auch, oder sagen wir, die Religiosität, das ganze religiöse Judentum wird, sie glauben nicht, dass der Messias schon gekommen ist. Sie lehnen ihn ja auch als Retter ab. Und deshalb werden sie auch, obwohl sie ihr Augenmerk auf Jerusalem richten, alle in Sklaverei hineingeboren worden. In irdische Bereiche, in irdisches Denken, in irdisches Leben, statt himmlisches zu empfangen. Versteht ihr mich? So. Also, Von daher, ich habe so gedacht, auch das Augenmerk der Christen ist sehr stark auf dieses irdische Jerusalem gerichtet. Aber das Himmlische haben wir vergessen. Aber Paulus macht im Neuen Testament klar, dieses irdische Jerusalem, das ist nicht mehr den Ort, den wir ersehnen. Das ist nicht mehr der Ort, den wir sagen, das ist Heimat. Nein, das Jerusalem droben, das ist unsere Mutter. Hallo? Das Jerusalem droben ist unsere Mutter. Also muss es ja eine Stadt geben. Und wir haben es gesagt, schon Hebräer 11, die Glaubenshelden sahen es. Sie sahen diese Stadt. Jesus wies auf diese ewige Stadt hin. Wir hatten jetzt gesehen, dass im Alten Testament zwar, und du wirst viele Stellen im Alten Testament finden, du wirst allein bei David sehr fündig werden in Bezug auf die ewige Stadt. Und wir haben das als Gläubige, wenn wir David reden hören von der ewigen Stadt, dann denken wir immer an das Jerusalem in Israel. Das meint er aber nicht. Denn Jerusalem, wie es auf dieser Erde ist, ist nicht ewig. Es wird vergehen. Versteht ihr? Also ist unsere Orientierung nicht auf das irdische Jerusalem, dass wir da Segen haben, dass wir unsere Emotionen und unseren Glauben dahin richten. Nein, wir sollen unsere Emotionen und unseren Glauben auf das himmlische Jerusalem richten. Das ist unsere Mutter. Das ist unser Zuhause. Das ist da, wo wir hingehen. Und ich wiederhole mich, um nicht missverstanden zu werden, das heißt nicht, dass wir für das Volk Israel beten, für es eintreten und sie segnen. Aber dein Heil liegt nicht in diesem irdischen, staubigen Jerusalem in Israel. Das ist nicht unsere Heimat. Das ist auch nicht die Heimat, die Gott sich für sein Volk gedacht hat. Es sind nur vorübergehende Aufenthaltsmomente in einem fremden Land. Jeder Jude, der in Israel lebt, lebt in einem fremden Land, weil er ist berufen und bestimmt eigentlich für das himmlische Land. Jesus wies auf die ewige Stadt hin. Wir hatten das neulich schon mal gehabt. Bald ist es soweit, glaube ich. In dem Zusammenhang hatte ich darüber gesprochen. Jesus kommt wieder. Jesus wies auf die ewige Stadt hin. Zuerst nochmal ein Vers von vor ein paar Wochen, Johannes 14,2, brauchst du nicht aufschlagen, ich zitiere gerade nochmal, Johannes 14,2. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Und ihr wisst, zu der Zeit gab es den Tempel in Israel, in Jerusalem. Die Gottesdienstordnung lief einigermaßen. Aber Jesus macht klar, das ist nicht unser Zuhause. Unser Zuhause ist bei Gott. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. In Offenbarung 3, Vers 12, das können wir zusammen lesen, da sagt Jesus auch noch mal was. Die weiteren Stellen sucht ihr euch selber raus aus der Bibel. Offenbarung 3, Vers 12, wer überwindet? Ich warte einen Moment. Offenbarung 3, Vers 12. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott. Also Jesus sagt, ich werde nicht den irdischen Namen oder den Namen des irdischen Jerusalems auf deine Stirne schreiben, wenn du ein Überwinder bist, sondern wer überwindet, den mache ich zu einer Säule. In dem Tempel meines Gottes. So diese Säule versinnbildlich ein tragendes Element. Gott möchte, dass wir in unserem Glauben und in unserer Nachfolge Sieger werden, die in der Lage sind, andere zu tragen und das Gebäude, das Haus Gottes, welches die Gemeinde ist, in ihren Schwachstellen zu unterstützen, Träger, Querträger, Pfosten zu sein, Säulen zu sein, dass da, wo Leute schwach sind im Gebäude, im Haus des Gottes und wo das Gebäude droht einzubrechen, da sollen wir als Überwinder, und Gott sagt, ich will dich, der du ein Überwinder bist, in diese Schwachstellen hineinstellen, damit du das Schwache trägst, bevor es zusammenbricht. Und Gott sucht solche, die er zu Säulen macht, die Überwinder sein wollen und die er dort einführt. Aber das Starke ist hier auch, und die, die überwinden, auf die schreibe ich den Namen meines Gottes, und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und meinen neuen Namen. Wir sehen, Jesus weist auf diese ewige Stadt hin, die kommen wird. Dieses Jerusalem, dieses irdische, wird es einmal nicht mehr geben. Es wird ausgelöscht werden. Nach dem tausendjährigen Reich, und wenn dann diese Erde verschwindet, die Bibel sagt, die Erde verschwand wie ein zusammengerolltes Buch und der Himmel auch. Und dann, wenn das alles verschwindet, dann sehen wir in Offenbarung, da kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und auf diese neue Erde kommt das himmlische Jerusalem hernieder. Das gucken wir uns später noch an. Paulus wies auf die ewige Stadt hin, in 2. Korinther 5. Und auf das ewige Reich, dass wir auch dort eine Behausung haben. Jesus sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und er sagt, ich gehe jetzt zu meinem Vater, um euch einen Topos zu bereiten, einen Platz, einen Ort in diesen Wohnungen, in diesem neuen Jerusalem. Da gibt es viele Wohnungen in diesem neuen Jerusalem, da mache ich einen Platz für euch. Du musst wissen, das ist Realität. Als der Tempel und das Heiligtum gebaut wurde und der Auftrag erteilt wurde, das zu bauen, dann lesen wir in der Schrift, dass es ein Abbild des Himmlischen ist. Ein Abbild. Also Gott sagt, baut meinen Tempel, baut den Altar, baut all diese Dinge, das Allerheiligste, baut es, macht es aber genau, deshalb sagt er mal, macht es genau nach dem Muster, nach dem Architektenplan, den ich euch gegeben habe. Er hatte dann die Bauaufsicht hatten über den Tempel und die ganzen Dinge, den hat er gezeigt. Sie sahen im Bild von Gott, wie das gebaut werden sollte, wie es aussah. Wir wissen, bis zum kleinsten Hammerschlag war alles vorgegeben. So, und Gott sagt, baut es genauso und es ist ein Abbild des Himmlischen. Aber dieses Irdische wird vergehen. Es ist eben nur ein Abbild, es ist eben nur eine Kopie vom Himmlischen. Es ist ein Abzug des Himmlischen. Es wird vergehen. Und jetzt sagt Paulus in 2. Korinther 5, 1 bis 2, denn wir wissen, ich habe gedacht, die meisten Christen wissen das heute gar nicht mehr. Denn wir wissen, damals wurde darüber gesprochen, darin wurde gelebt, das wurde geglaubt, darin lief man. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes ewiges Haus in den Himmel. Hallo? Ein ewiges Haus in den Himmel. Nicht mit Händen gemacht. Von Gott gebaut. Denn in diesem, also jetzt auch in unserem körperlichen und irdischen, freilich seufzen wir. Aber, und da habe ich gesagt, tun wir das? Das wollen wir dieses Jahr wieder lernen und uns hineinbegeben. In diesem irdischen seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Natürlich meint er zum einen, dass wir auch einen neuen Leib bekommen werden, aber er sagt auch von einem Bau, von einem Haus, das Gott gebaut hat, in das wir einziehen sollen. Paulus spricht manches darüber. Könnt ihr im Neuen Testament, vielleicht in euren Bibeln, einfach schon die Parallelstellen dann zu Hause anschauen und weiter forschen. Dann möchte ich sagen, die an Jesus Gläubigen der damaligen Zeit, zur Zeit von Pauli und den anderen, die Gläubigen, die hatten diese Lehre und sie hatten das Wissen und auch die Sehnsucht, in diese himmlische Stadt einmal einzugehen. Vorweg will ich sagen, wer an Jesus glaubt, wer Jesus in sein Leben aufgenommen hat, wer Jesus nachfolgt, der ist schon angekommen. Du und ich, die wir Jesus aufgenommen haben, von Neuem geboren sind, wir haben bereits Zugang zu dieser ewigen Stadt. Hebräer Kapitel 12, da schreibt er darüber, dass es diesen Berg gab, den man nicht berühren konnte. Selbst wenn ein Tier diesen Berg berührte, wo das Feuer war und Gottes Stimme erscholl, dann sollte dieses Tier gesteinigt werden. Und das heißt, die Leute wagten es nicht, diesen Berg anzurühren. Und sogar von Mose, der ein Freund Gottes ja war. Sogar von Mose wird gesagt in Hebräer 12, das lesen wir jetzt nicht, das steht davor. Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern, ich habe Angst. Und jetzt sagt Paulus im Hebräerbrief, wir brauchen nicht mehr Angst zu haben. Hebräer 12, Vers 22 bis 24. So, warum? Ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Da sind wir schon angekommen. Du und ich. Was sagt die Bibel, als wir wiedergeboren wurden, Epheser 2? Wir sind jetzt schon durch Christus auferweckt und in die himmlischen Örter versetzt, richtig? Wir sind mit Christus in die himmlischen Örter versetzt. An anderer Stelle heißt, unser Wandel ist nicht mehr auf der Erde, unser Wandel ist im Himmel. Ja, wir laufen noch durch die staubigen Straßen dieser Erde. Aber eines Tages werden wir durch die Straßen, die goldenen Straßen des neuen Jerusalem laufen. Ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung. Dieses Wort Festversammlung bedeutet feierliche Versammlung. Eine Festversammlung zum Zweck festlichen Jubels und festlicher Freude. Wenn wir wiedergeboren sind, von Jesus in unserem Leben haben, von neuem geboren sind, dann sind wir an dem Tag sofort in eine Festversammlung reingestellt und Gott sagt, jetzt kannst du anfangen zu jubeln. Denn jetzt kannst du jeden Tag auf der Erde leben, auf der Erde auch feiern, aber du kannst vor allem jeden Tag im Himmel feiern. Du kannst jeden Tag an der himmlischen Festversammlung teilnehmen. Und er fährt hier fort und ihr seid gekommen zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Und zu Gott seid ihr gekommen, dem Richter aller. Und dann seid ihr zu den Geistern der vollendeten Gerechten gekommen. Das heißt, die, die gerechtfertigt in Gott gestorben sind. Diese Geister sind dort schon. Er sagt, wir sind also zu den vollendeten Gerechten gekommen. Wenn ich also sterben würde, dann sagt die Bibel, dann geht der Geist zurück zu Gott. Die Bibel sagt, wir sind ein dreiteiliges Wesen. Wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Gott ist Geist. Ich bin Geist, sagt die Bibel, ich bin ein Geist, habe eine Seele und wohne in diesem Körper. Wenn ich sterbe, wird mein Körper beerdigt, mein Geist und meine Seele gehen zu Gott. Mein Geist ist meine wahre Persönlichkeit. Was sagt die Bibel, wenn ich in einer Sprache rede oder bete, dann betet mein, nicht der Heilige Geist, da steht, er betet mein Geist. Mein Geist betet die Sprache, die der Heilige Geist in der Geistestaufe meinem Geist gegeben hat. Dann betet mein Geist. Und er sagt, wenn wir also von dieser Erde gehen, oder die von der Erde gegangen sind, die sind jetzt schon dort im ewigen Reich. Die warten auf mich. Mein Vater wartet dort auf mich. Meine Oma, mein Opa und andere Gläubige aus meiner Familie, aus meiner Verwandtschaft, die warten dort oben. Die sind schon da. An dem Tag, als ich mich bekehrte, und manche haben gebetet, dass der Herbert sich bekehrt, Sie haben es eigentlich soweit alle noch erlebt, die also mir bekannt sind, dass ich dann mein Leben Jesus übereignet habe. Aber als ich gläubig wurde, dann kam ich direkt zu der Festversammlung und in diesen ganzen Club, hätte ich mal gesagt, in diese Familie der vollendeten Gerechten. Zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Das Vollendeten, das Wort heißt Teleio, und dieses Wort bedeutet, ich bin hinzugekommen zu denen, ja, da steht das Wort Telos drin, Ziel, ich bin hinzugekommen, als ich gläubig wurde, zu denen, die das Ziel schon erreicht haben. Das heißt, die gläubig sterben, kommen dort in dieses Reich Gottes, in das Haus unseres Gottes. Sie haben ihr Ziel erreicht. Und an dem Tag, als wir uns bekehrten, von neuem geboren wurden, kamen wir auch zu diesem Reich dazu. Wir leben noch auf dieser Erde, aber doch leben wir auch im Himmel. Aber für mich ist das Realität. Ich habe nur gedacht, für die meisten Leute ist das vielleicht so, wie in der anderen Welt leben. Du musst dich auch mal mit diesen Bibelstellen beschaffen. Also es wäre wirklich sinnvoll, mehr als Johannes 3, Vers 16 zu kennen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. und Johannes Kapitel 3, dritter Johannesbrief. Und ich will, dass es mir gut geht, wie es meiner Seele gut geht. Ich will Reichtum und ich will Gesundheit. Wir wollen alles immer irdisch. Ich will Reichtum, ich will Gesundheit. Ich sage gar nichts dagegen. Ich sage, wir haben so eine Schieflage. Das Himmlische, die himmlische Ausrichtung ist beinahe verschütt gegangen. Ist irgendwie untergegangen. Und der Heilige Geist will das schärfen und er wird das sicherlich auch in diesem Jahr tun, in der ganzen Christenheit, durch diese Jahreslosung und den Gläubigen klar machen. Was meinst du, wie viele Predigten es dieses Jahr darüber gibt, dass wir hier keine bleibende Stätte haben? Man wird sich in diesem Jahr in der Christenheit damit auseinandersetzen müssen und das ist gut so. Eine himmlische Stadt. Wir sind also gekommen zum himmlischen Jerusalem, Vers 22, zu den Geistern der vollendeten Gerechten, also die das Ziel schon erreicht haben, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung. Dazu sind wir gekommen, als wir gläubig wurden. Die Frage heute Abend ist auch, die ich in den Raum stellen möchte. Hast du schon deinen Platz dort reservieren lassen? Denn den Platz kriegst du nicht automatisch. Den kriegst du nicht einfach, sagst, ja, ich will auch dort sein. Das geht nicht. Hast du schon deinen Platz reserviert? Und die Schrift sagt in Offenbarung 21, 27, braucht ihr jetzt nicht aufschlagen, wir werden später doch mal reinlesen, alles Unreine wird nicht, er spricht von dieser Stadt, wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Die haben Zugang zu der Stadt. Die Frage ist, ist dein Name in dieses Buch des Lebens eingetragen? Wenn du dort noch nicht eingetragen bist, wirst du niemals in diese Stadt kommen, sondern dann wartet der Feuersee auf dich, auch Hölle genannt. Es ist also wichtig, dass wir uns zu Lebzeiten, während wir hier auf der Erde sind, darum kümmern, dort Wohnrecht zu beantragen und Wohnrecht eintragen zu lassen, Wohnrecht zu reservieren. Aber ihr wollt ja wahrscheinlich kein Wohnrecht da, dann lasse ich das dann endlich mal jetzt hier so. Nein, aber es gibt viele, die denken, sie haben Wohnrecht. Denke nur an die Predigt auch vor Weihnachten, die ich am 30. Dezember gehalten habe. Törichter Christ, was hast du mit deiner Lampe gemacht? Jesus geht davon aus, dass die Hälfte der wiedergeborenen Gläubigen am Schluss bei der Entrückung nicht dabei ist. Davon geht Jesus aus. Dass die Hälfte nicht dabei sind. Hör dir die Botschaft an, putz deine Lampe und klär's. Lass ihm und nimm Öl mit. Hast du deinen Platz reserviert? In Epheser 2, Vers 17, 18 und 19 heißt es, über Jesus, er kam und hat Frieden verkündigt, euch, den Fernen, und Frieden, den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Gottes Hausgenossen bedeutet Eukaios und es bedeutet zu einem bestimmten Haushalt gehörend, Hausgenosse, Familienangehöriger. Also was der Apostel Paulus in Epheserbrief schreibt, Jesus kam und hat ein Friedensangebot gemacht. Paulus schreibt auch im Korintherbrief, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst, ihnen ihre Übertretungen nicht mehr zurechnend. So sind wir nun Gesandte Gottes an Christi statt, denn Gott vermahnt durch uns oder ruft durch uns, lasst euch versöhnen mit Gott. Wie werden wir mit Gott versöhnt? Indem wir das Opfer Jesu für uns akzeptieren. Wir akzeptieren, dass Jesus bezahlt hat für meine Schuld und Sünde. Ochsenblut, Tierblut hat die Sünden damals nur vorübergehend bedeckt. Aber das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde und von aller Ungerechtigkeit. Es ist Kraft in dem Blut, haben wir früher gesungen in unseren, Pfingstjubel oder Siegesklängen. Es ist Kraft in dem Blut, wunderbare Kraft. Kraft zu retten, Kraft zu schützen, Kraft mich in ihm zu bewahren, Kraft ein sauberes Leben führen zu können. Es ist Kraft in dem Blut. Und Paulus sagt, er kam, hat Frieden verkündigt. Wie nehme ich dieses Friedensangebot an? Indem ich sage, was in Johannes 1, Vers 12 steht, so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und der Römerbrief schreibt, wenn wer mit seinem Mund bekennt, Jesus ist der Herr, und glaubt in seinem Herzen, dass er von den Toten auferweckt ist, der wird gerettet werden. Wer den Namen des Herrn bekennt, wird gerettet. Wer glaubt, dass er auferweckt ist, der wird gerechtfertigt durch den Herrn. So, wir nehmen Jesus auf und sagen, Jesus, komm in mein Leben, sei du mein Herr. Und dann sagt die Bibel, komm Gottes Licht, Gottes Same, Gottes Geist kommt dann in unseren Geist hinein und knipst das Licht an. Der natürliche Mensch ohne Gott hat einen finsteren Geist. Die Seele auch natürlich. Aber der Mensch, der Christus aufnimmt, da kommt Gott in diesen finsteren Geist oder der Heilige Geist und er bringt Gottes Licht in diesen Geist und auf einmal kann der Mensch die Dinge Gottes erkennen. Die Bibel sagt, der natürliche Mensch, der nicht wiedergeborene Mensch, der nicht das Licht Gottes vom Heiligen Geist in seinen Geist bekommen hat, kann die Dinge des Reiches Gottes nicht verstehen. Du kannst ihn totprügeln, er kann es nicht verstehen. Aber wenn jemand Jesus aufnimmt, von neuem geboren wird, dann kommt das himmlische Leben in seinen Geist. Dann kommt himmlische, göttliche DNA in sein Leben hinein. Und auf einmal, sagt Paulus, sind wir solche Leute, die das Himmlische verstehen können. Und es ist wichtig für mich, und auch für dich, dass wir diese Dinge erkennen, dass wir nicht so diesseits orientiert sind, sondern dass wir unser Augenmerk richten auf das ewige Reich, das für uns bereitet ist. Wenn du dann Jesus aufgenommen hast, dieses Friedensangebot angenommen hast und gesagt, ja, ich lasse mich versöhnen mit Gott durch Christus, dann geschieht Vers 18 und 19 in deinem Leben. Durch ihn haben wir beide, also er meinte dann die Juden und auch die Griechen, also die aus den Nationen, wir sind ja aus den Nationen, wir sind ja aus den Heiden, um nach Luther zu sagen. Denn durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, nämlich durch den Geist Gottes, den Zugang zum Vater. Wenn wir Jesus annehmen, von neuem geboren werden, haben wir Zugang zum Vater. Egal, ob wir Juden sind oder aus den Völkern sind. So seid ihr jetzt, nachdem ihr also diesen Frieden gemacht habt mit Gott, so seid ihr nun nicht mehr Fremde, und nicht Bürger. Im Himmel bist du jetzt Bürger geworden. Als du wiedergeboren wurdest, Jesus sagt, es wird Freude sein im Himmel über einen, der bei den Engeln Gottes über einen, der Buße tut. Die sind ständig in dieser Festversammlung. Die Vollendeten, also Gerechten, die ihr Ziel erreicht haben, die Engel Gottes sind dort. Und wenn du und ich uns bekehren, von neuem geboren werden, dann jubelt diese ganze Festversammlung im Himmel und sagt, wieder ein Neuer angekommen. Wieder eine Seele gerettet. Wieder jemand, der ewiges Leben hat. Wieder jemand, der nicht in die Hölle kommt, in den Feuersee. Der ganze Himmel jubelt, dass jemand dieses Angebot angenommen hat. Und von jetzt an darfst du dich Bürger nennen. So seid ihr nun, Vers 19, nicht mehr Fremde bei Gott. Und nicht mehr Nichtbürger, also Nichtbürger des Himmels, sondern ihr seid Mitbürger, Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, Gottes Familienangehörigen. Also dein ganz legales Recht ist zu sagen, wenn jemand fragt, wo ist deine Familie, dann kannst du euch immer nach oben zeigen. Oben. Denn was sagt Jesus? Wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, das ist meine Mutter, das ist mein Vater, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester. Damit sagt er aber nicht, lehn sie ab und jag sie fort, die Irdischen, sondern sorge dich darum, dass sie gerettet werden. Aber wir sind Mitbürger der Heiligen, von dem Moment an, als wir zu Gott kamen, wiedergeboren wurden, und jetzt sind wir Gottes Hausgenossen, Gottes Familienangehörige. Ich würde gerne mit euch Offenbarung 21 lesen. Könnt ihr mal aufschlagen. Offenbarung 21. Da sagt Jesus dem Johannes Folgendes. Weil es ist ja die Offenbarung Jesu Christi, die Offenbarung, so wie wir es am Anfang lesen. Und ihr werdet es ja in diesen 3 Wochen auch immer wieder lesen. Offenbarung 21 ab Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, das Meer ist nicht mehr. Also erste Erde, erster Himmel, die sind vergangen. Das heißt also mit ihm auch das irdische Jerusalem. Das ist also nicht ewig. Deshalb achte darauf, wenn in der Bibel vom ewigen Jerusalem geschrieben wird. Und bezieh das nicht immer auf das Jerusalem hier in Israel. Und ich sah die heilige Stadt. Johannes sieht die Stadt, wie Abraham sie gesehen hat. Wie die Glaubenshelden sie auch gesehen haben. Wie viele andere sie gesehen haben. So wie Paulus sie gesehen hat. Wie die ersten Gläubigen um diese Stadt wussten. Und Johannes sieht sie wieder und er sagt, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, also auf diese neue Erde. Bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt, also die Wohnung Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, Trauer wird nicht mehr sein, kein Lärm, kein Geschrei wird mehr sein, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ganze Erste, die erste Erde, der erste Himmel, mit all ihrem Leid, mit all ihrem Schmerz, mit Satan, der dort beherrschte, Satan wird ja für ewig jetzt in den Feuersee geworfen. Das heißt, er hat keinen Zugang mehr auf die neue Erde. Denn er wird ja, in der Bibel, also manchmal wird ja gesagt, wenn du heute stirbst und Jesus nicht hast, kommst du in die Hölle. Das stimmt ja nicht. Sondern die Bibel sagt, Jesus sagt, wir kommen ins Totenreich. Die Ersten, die in die Hölle kommen, und Jesus sagt, die Hölle ist bereitet für den Teufel und seine Dämonen. Sie ist niemals für Menschen bereitet worden, sondern für Satan und für seine Dämonen. Und die Ersten, die dort reinkommen, wenn die Offenbarung liest, werdet ihr in diesen Wochen lesen, ist der Antichrist und der falsche Prophet. Sind die ersten Bewohner des Feuersees der Hölle. Nach dem tausendjährigen Reich, während der 1000 Jahre ist Satan gebunden, nach dem tausendjährigen Reich wird er für kurze Zeit freigelassen. Und dann wird er wieder gefangen genommen, Gott kommt und schlägt ihn mit Feuer und ihn und seine Dämonen steckt er in den Feuersee. Das sind die zweite Gruppe, die dort reinkommen. Und dann wird ja, dann verschwindet die Erde, Throne erscheinen im All und dann wird Gericht gehalten. Dann macht Gott die Bücher auf, steht es geschrieben, und dann wird geguckt, das nennt die Bibel übrigens hier die zweite Auferstehung, denn die ungläubig Verstorbenen stehen hier das erste Mal auf. Bei der Wiederkunft Jesu, bei der Entrückung, stehen nur die gläubig Verstorbenen und die zu der Zeit Lebenden werden verwandelt werden. Aber nach dem tausendjährigen Reich, wenn diese Erde verschwindet und dieser Himmel, wie wir ihn kennen, den wird es so in der neuen Welt nicht geben. Er wird ihn anders geben, ich denke, viel schöner noch. Es wird ihn so nicht geben, aber wenn wir, und er sagt, und dann würden Bücher aufgetan. Und dann wird nochmal nachgeschaut bei denen, die bei der zweiten Auferstehung waren, nämlich die aus dem Totenreich kommen. Denn der, der ohne Jesus stirbt, der landet im Totenreich der Verlorenen. Das ist noch nicht Hölle, fühlt sich aber schon an wie Hölle, sagt Jesus. Und die Gläubigen, die sterben, die kommen direkt zum Herrn. Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden, zu sterben und beim Herrn zu sein, was viel besser wäre, viel schöner wäre. Und da werden Throne aufgestellt, Gericht gehalten, die Bücher aufgetan, es wird geschaut. Und dann heißt es, sie wurden nicht gefunden im Buch des Lebens, hatten keine Reservierung für die himmlische Stadt. und sie wurden alle in den Feuersee geschickt. Und dann sagt er, deshalb glückselig die, die bei der ersten Auferstehung dabei waren. Über die hat der zweite Tod, nämlich der Feuersee, der zweite Tod wird der Feuersee genannt, der ewige Tod, ewige Trennung von Gott, hat der zweite Tod keine Macht. Wenn es spricht zweiter Tod, dann meint das im Feuersee, in ewiger Gottesferne, im Vollbewusstsein seines Seins, seiner Sinne und aller Dinge. Und da, Jesus kam, damit kein Mensch dorthin muss. Vers 4 hatten wir gelesen, dass diese Dinge alle nicht mehr sein, wie wir sie kennen auf dieser Erde, Krieg und Geschrei und Lärm und all das. Vers 5, und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Johannes scheint das Schreiben vergessen zu haben. Er war so beeindruckt, wie er diese Stadt vom Himmel her niederkommen sieht. Er war so beeindruckt, dass er vergisst, Offenbarung weiterzuschreiben. Das heißt, wir hätten bald das Ende verpasst, wenn der Herr ihn nicht erinnert hatte, hey, du hast noch zu schreiben. Er war beeindruckt. Und er sprach zu mir, Vers 6, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega. Davor sagt er, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Diese Worte sind zuverlässig, sagt Jesus. Das müssen die Gläubigen wissen. Und wenn du liest diese Stadt, was auf uns wartet, weißt du, mit Recht sagt Jesus gleich in Kapitel 1 der Offenbarung, dass bei denen, die glückselig sein werden, beneidenswert glücklich die, die die Offenbarung lesen und hören. Also mich macht Offenbarung lesen absolut glücklich. Es ist Vers 6, und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega. Alpha ist der erste, Omega das letzte Buchstabe im hebräischen Alphabet. Der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Also er sagt, ich biete noch an, solange dieses noch nicht geschehen ist, kann man noch bei Jesus ewiges Leben umsonst bekommen. Wer überwindet, wird dies erben. Interessant auch, wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen, Vers 8, und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und es kam einer von den sieben Engeln, welcher die sieben Schalen hatte, voll der sieben letzten Plagen, die ja angekündigt waren, und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg, der Berg muss sehr gewaltig hoch gewesen sein, und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem kostbaren Edelstein, wie ein kristallner Jaspisstein. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Nach Osten 3 Tore und nach Norden 3 Tore, nach Süden 3 Tore und nach Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine. Und auf ihnen 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte ein Maß, also ein Metermaß, sage ich jetzt mal, ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauer zu messen. Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Ihre Länge und Breite und Höhe sind gleich. Wirf doch mal die Karte dran, die wir da vorbereitet haben. Ja, wir warten noch ein bisschen. Gut. Diese Stadt, habe ich gelesen, hatte eine Länge von 12.000 Stadien. Mich hat interessiert, Wie lang ist das eigentlich? Eine Stadie hat 192 Meter. Das heißt, 12.000 Stadien, die Länge der Stadt ist 2.304.000 Meter. Oder auch anders gesagt, 2.304 Kilometer lang. Das entspricht einer Strecke von Darmstadt bis nach Gibraltar, unten an der Meerenge von Gibraltar. Und da kannst du dir vorstellen, wenn wir denken, das irdische Jerusalem, das wäre jetzt mal so unsere Heimat. Israel ist ja vielleicht ein klein bisschen größer als dieser Zipfel unten bei Gibraltar mit dem irdischen Jerusalem. Also es ist eine riesige Stadt, das heißt eine Stadt, die ganz Europa bedecken würde. Eine riesige Stadt, die aus dem Himmel herniederkommt. Und sie ist aus purem Gold. Vers 17, und er maß ihre Mauer, also die 144 Ellen. Die Mauerdicke ist 64,8 Meter. 64,8 Meter. Eines Menschenmaß, das ist eines Engelsmaß. Und der Baustoff, wörtlich heißt das Hineingebaute, das, was in diese Mauer also mit eingebaut wurde, mit hineingesetzt wurde, ich hätte jetzt bald gesagt verziert, womit die Mauer verziert wurde, und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis, und die, oder das Hineingebaute waren Dinge aus Jaspis, die Stadt reines Gold, gleich reinem Glas. Die Grundsteine der Mauer der Stadt waren mit jeder Art Edelstein geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite, das zweite Fundament ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardor, der siebente ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topaz, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Je eines der Tore war aus einer Perle. Und die Straße der Stadt reines Gold wie durchsichtiges Glas. Und ich sah keinen Tempel in ihr. Warum? Denn der Herr, Gott, der Allmächtige ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie erscheinen. Das ändert sich in der neuen Welt. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Da werden wir nochmal extra drüber sprechen, was das bedeutet. Die Nationen, die nicht in dieser, auf der neuen Erde in Jerusalem wohnen, sondern außerhalb der Stadtmauern wohnen, auch das wird es dort geben. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Wir sehen also, das, wovon die Schrift spricht, ist Realität. Jesus sagt dem Johannes, schreibe, das ist gewiss und wahr. Auf diese neue Erde kommt diese neue, gewaltige Stadt. Es wird kein Meer mehr sein dort. Es wird alles anders sein. Ich bin schon ganz gespannt. Und wir werden für immer mit dem Herrn zusammen sein. Und er sagt, ich werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein. Wir müssen unser Augenmerk wieder auf das Himmlische richten. Denn alles vergeht, was in dieser Welt ist. Johannes sagt so, wir haben das ja meistens im Punkto von Gesetzlichkeit immer ein bisschen gepredigt. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das heißt, wenn man es mal ruhig liest, das heißt, die Welt, dieser Kosmos, steht Welt, ist ja das Wort Kosmos. Dieser Kosmos vergeht und all seine Begierden, die vergehen mal. Nur was den Willen, wer den Willen Gottes tut, hat ewigen Bestand in der Gegenwart Gottes. Natürlich werden auch die, die verloren gehen, die das Versöhnungsangebot abgelehnt haben, auch ewig leben, nur mit Satan und den Dämonen im Feuersee. Da sind dann all diese Kerle wie Hitler und Stalin und noch schlimmere Typen. Nero, den kannst du dann dort begrüßen, wenn du hinkommst. Ich hoffe, du reservierst dir eine Wohnung im Himmel. Weißt du, in dieser gewaltigen Stadt, Ich habe dann nach Bildern geguckt, weil es gibt ja so neues Jerusalem, wenn du Bilder suchst im Internet, findest du sowas. Aber als ich die Ausmaße dieser Stadt las und sah, da habe ich gedacht, kein Bild, das du im Internet findest, kann das wiedergeben. Also habe ich es gelassen. Ich habe gedacht, mach dir lieber einen Eindruck von Darmstadt nach Gibraltar. Ich bin die Strecke gefahren. Zweimal. Es ist sehr weit. Es ist eine lange Strecke. Aber Marita und ich sind gefahren, wir haben Zwischenstopps gemacht, einfach gemütlich runtergetrudelt und sind dann rund Gibraltar unten rumgefahren, dann an die Atlantikküste. Es ist schon, Andalusien ist schon ein schönes Land. Aber Asturien ist schöner. Ich möchte, dass du, wenn du Jesus bisher noch nicht zum Herrn deines Lebens gemacht hast, dass du das heute festmachst. Wenn du hier bist, dass du sagst, ja, Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf. Und dann weiß ich, dass du mir in dieser gewaltigen Stadt Gottes, auf dieser neuen Erde, die kommt, wirst du für mich einen Platz reservieren. Jesus sagt, ich gehe hin, euch einen Platz dort zu bereiten. Für Jesus war das ganz real, ganz klar. Er kam ja aus dieser Welt. Er wusste, diese Stadt gibt es. Und er sagt, Leute, ich will, dass ihr euch vorbereitet, in diese Stadt hineinzukommen. Ich will nicht, dass Menschen im Feuersee landen. Und deshalb sterbe ich, deshalb bezahle ich, deshalb ließ mein Vater mich gehen. Wenn du heute Abend hier bist und sagst, ich habe keine Gewissheit, dass mein Name im Buch des Lebens geschrieben ist, dann solltest du heute Abend bewusst eine Entscheidung treffen und sagen, Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf. Ich will mit dir gehen. Die Bibel sagt, Ungehorsame und die gegen Gott rebellieren, kommen nicht hinein. Und ich meine das auch, ich möchte das auch nochmal ernsthaft sagen. Wenn du meinst, dein theologisches Steckenpferd rettet dich, und du meinst, du müsstest den Herrn nur teilweise wo nachfolgen, gehorchen, könntest du ein dickes Problem kriegen. Der Herr sagt, komm zum Glauben, tue Buße. Der Herr sagt, lass dich taufen, sonst kommst du nicht zur Gemeinde. Er sagte nicht, lass dich nass spritzen in der Kirche, lass dich beerdigen im Wassergrab der Taufe, lass dich taufen. Und dann wirst du empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und dann heißt es, und diese wurden hinzugetan der Gemeinde. Zur Gemeinde kommt man über diese drei Schritte. Solange man einen dieser Schritte nicht möchte, sagt man, Herr, ich akzeptiere nicht deine Bedingungen. Ich habe meine eigene Vorstellung. Ich würde es nicht darauf ankommen lassen, das muss ich mal sagen. Der du im Internet bist und zuhörst, du solltest eine Entscheidung für Jesus treffen. Und sagen, Jesus, heute tue ich Buße, heute kehre ich um. Ich mache dich zum Herrn meines Lebens. Da sind solche draußen, die mir zuhören, die sind abgefallen, ihr habt Jesus den Rücken gekehrt. Es ist an der Zeit, dass du zurückkommst, Buße tust und den Herrn bittest, dir zu vergeben, dass du ihn so behandelt hast, obwohl er alles Gute in dein Leben hineingelegt hat. Er hat dein Leben vom Verderben erlöst, dich aus der Grube geholt. Manche von euch da draußen, ihr seid von Krankheiten geheilt worden, weil Jesus voller Barmherzigkeit und Mitleid ist. Und doch habt ihr ihm den Rücken gekehrt. Es ist Zeit umzukehren und Jesus Frieden zu schließen mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und dann geh in eine Gemeinde. Ja, ich kenne das alles. Du sagst, die sind alle nicht vollkommen. Das ist das Problem ja auch bei dir. Dann geselle dich zu den Unvollkommenen. Da passt du schon rein. Da passt du schon rein. Aber zusammen kann man vollkommen werden, nicht wahr? Zusammen kommen wir. Paulus sagt, wenn wir in das hineingehen, was Gott sagt. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Nach der zukünftigen sehnen wir uns. Die zukünftige erwarten wir. Unsere Augen sind auf das himmlische Jerusalem gerichtet. Und weißt du, du wirst den Alltag anders bewältigen, wenn du diese Sicht hast. Du lebst auf dieser Erde. Und ich glaube, das hat den ersten Christen auch so geholfen, standhaft zu sein in Verfolgung, als man sie umbrachte. Ich meine, du musst die Geschichtsbücher der damaligen Zeit lesen. Grauenvoll, was sie erlebt haben. Ich habe von der Zeit der ersten Christen gelesen. Man hat man hat sie geschlagen, man hat sie bedroht und geschlagen. Der eine Geschichtsschreiber schreibt, dann wurden sie, in einer Stadt wurden sie auf den Marktplatz zusammengetrieben. Und sie sollten kollektiv oder auch einzeln ihren Glauben an Jesus absagen. Und sie taten es nicht. Und dann haben die römischen Soldaten die Peitsche genommen. In dieser Lederpeitsche, die sie hatten, da waren Glassplitter eingeflochten, Metallsplitter, Knochensplitter. Und dann wurden diese Christen ausgepeitscht. Der Geschichtsschreiber sagt, manche wurden von vorne über den Bauch ausgepeitscht. Und diese Peitsche schlitzte ihren Bauch auf und die ganzen Eingeweide fielen raus. Und trotzdem sagten sie, ich bleibe bei Jesus. Und ich glaube, was sie so stark gemacht hat, ist, sie wussten, ich habe eine himmlische Heimat, das ist nicht die Heimat hier. Das ist nicht, meine Heimat ist nicht hier auf der Erde. Meine Heimat ist droben im Himmel. Das haben die Christen früher gesungen. Meine Heimat ist droben in der Höhe. Ich weiß, in Südamerika, in Paraguay, wenn wir Beerdigungen hatten, ja, es war Trauer, wenn jemand starb. Aber ich höre noch heute die Klänge, dann standen wir um das Grab des Heimgegangenen, der heimgegangenen Person. Wir standen darum und dann wurden Lieder gesungen nach dem Motto, grüß mir die Lieben da oben. Lieder wurden gesungen, bald folgen wir dir, bald sind auch wir oben bei dir. Nicht lange dauert's, dann sind wir auch da. An den Gräbern wurden Lieder der Hoffnung gesungen, des Trostes. Und man ermutigte sich gegenseitig natürlich auch durch diese Gesänge. Und ich spreche, das habe ich als kleiner Knirps erlebt. Das habe ich bis heute nicht vergessen, ihr merkt es. Ich stand da an diesen Gräbern und das hat mich geprägt, mit die Hoffnung zu singen. Dann wurde auch jede Beerdigung evangelistisch genutzt. Dann kamen dann Lieder wie, werde ich dich wohl dort treffen an der Quelle? Dort in jenem schönen Land, werde ich dich dort wohl treffen? Und dann wurde ein Aufruf gemacht, wenn du das nicht weißt, ob du einmal dort ankommst, dann solltest du hier am Grab dich bekehren. Da habe ich gedacht, welch fade Beerdigungsveranstaltung haben wir heute. Da stirbt doch jeder Hund heute schon fast besser. Ist dein Name im Buch des Lebens geschrieben, dann wirst du diese ewige Stadt bewohnen. Sofort wird deine Reservierung dort festgemacht. Sofort. Der Himmel jubelt, die Engel jubelt, die ganze Festversammlung, zu der du hineingeboren wurdest, jubelt, alles jubelt. Und von Jesus hörst du, registriert, eingetragen im Buch des Lebens, Wohnung reserviert. Ist deine Wohnung reserviert? Wenn nicht, reservier sie heute, ob hier oder der du mir draußen zuhörst. Hab eine Sehnsucht nach der Wiederkunft Jesu. Herr, ich liebe dein Erscheinen. Herr, ich warte, dass du kommst. Ich erwarte deine Wiederkunft. Ich freue mich so sehr schon, Herr, einmal in dieses himmlische Jerusalem einzuziehen. Ich warte darauf. Ich glaube, das ist ein guter Start fürs neue Jahr. Himmlisches Jerusalem ausgerichtet zu werden. Und du wirst die Dinge dieser Welt auch kleiner betrachten. Wenn wir die Sorgen betrachten, sind sie riesig. Schau dir die gewaltigen Ausmaße dieser Stadt an, dann sagst du, das unten sind Peanuts. Wir überwinden weit, um des Willen, der uns geliebt hat, denn ich weiß ja, was auf mich wartet. Und mitten in dieser Stadt wird Gott mit uns wohnen. Jesus wird mit uns sein. Es wird nie mehr Trennung geben. Und wir werden sichtbar, Auge in Auge. Lies mal Offenbarung 22, vielleicht schon vor den 3 Wochen. Lies sie jetzt schon mal heute Abend zu Hause. Das wird dich total ermutigen, Offenbarung 22 zu lesen. Da geht es nochmal rein, der Strom, der vom Thron ausgeht, auf dem Gott ist. Und wir sind drumherum. Wir sind sein Volk, wir sind Söhne und Töchter, wir sind seine Kinder. Es ist grandios. Das, was auf uns wartet, ich will es nicht verpassen. Verpasse es auch nicht. Amen. Danke, Jesus.